Jesus Christus, du bist der gute Hirte und wir sind deine Gemeinde, ja, wir sind deine Herde, für die du dein Leben gegeben hast. Wir sagen dir Danke dafür, dass du uns hier in Obertshausen als deine Herde hingestellt hast. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, dass er unser Reden, unser Tun lenke, dass alles zur Ehre deines Namens geschehe. Herr Jesus Christus, unser guter Hirte. Amen. Ihr seht so eine kleine Tagesordnung, die ist hier als Folie an die Wand geworfen. Und ich würde jetzt auch direkt mit dem ersten Punkt beginnen, der Sommerbibelschule. Im letzten Jahr hatte unsere Sommerbibelschule zu aktuellen Themen eine ganz große Resonanz gehabt. Wir waren da immer so zwischen 30, 50, 60 Personen, die gekommen sind, die einen Vortrag gehört haben, auf Gottes Wort gehört haben und dann auch in den Kleingruppen ganz lebhaft diskutiert haben. Aus dem Grund haben wir auch für dieses Jahr wieder eine Sommerbibelschule geplant. Die ist dieses Jahr allerdings am Donnerstag. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr habe ich es immer falsch gesagt, Donnerstag, obwohl es Mittwoch war. Jetzt habe ich sozusagen angepasst. Jetzt ist es Donnerstag, dass mir der Fehler nicht mehr passiert. Nee, hat noch einen anderen Grund, das ist der Al-Masira-Kurs, der mittwochs stattfindet. Und da war Donnerstags für die Sommerbibelschule der offene Termin. Und dazu möchten wir ganz herzlich einladen und wir haben uns überlegt, dass wir uns diesmal mit einem ganz klassisch biblischen Thema beschäftigen, uns mal ein biblisches Buch vornehmen, das genauer betrachten. Und ihr wisst, Hebräerbrief ist einer meiner Lieblingsschriften in der Bibel, aber die Idee kam gar nicht so ursprünglich von mir, die wurde von anderen herangetragen, den Hebräerbrief als Thema für die Sommerbibelschule zu nehmen. Es sind drei Referenten, die diese Abende gestalten werden. Einmal der Volker Lotz, der Johannes Schürer wird zwei Abende übernehmen und ich werde zwei Abende übernehmen. Die Flyer mit den Themen der diesjährigen Sommerbibelschule, die lege ich nachher aus. Da könnt ihr euch gerne einen mitnehmen. Eine ganz herzliche Einladung dazu. Also während der Sommerzeit, während der Sommerferien genau. Die erste ist am 4. Juli und die letzte ist am 8. August. 6 in Folge. Ja, genau. Mhm. Ja, und der Hebräerbrief, der hat ziemlich viel in sich, also schon mal so ein bisschen Appetit drauf machen. Gut. Okay, gut.
Ja, ich freue mich, dass ich hier stehen darf und ihr habt es vielleicht schon in den Newsletter gelesen und wir haben ein neues Vorhaben, die Gemeinde. Und meine kleine Unternehmensgesellschaft, Gemeinnützige, die möchte gerne einen Natur- und Waldkindergarten hier an die Gemeinde andocken. Und das ist eine Kooperation. Und wir haben in einigen Treffen und im Kirchenvorstand an dem Konzept gefeilt und haben eine Nutzungsvereinbarung entwickelt und sind dann im Februar an die Stadt herangetreten damit und das war überraschend schnell eine gute Resonanz und überraschend langsam geht es jetzt weiter. Durch Krankheit, Urlaub, städtische Wege wird es jetzt oben aufgelegt und ich darf in den nächsten 1-2 Wochen hoffen, dass wir einen weiteren Schritt gehen können, einen weiteren Meilenstein. Unser Wunsch ist, dass es hier im Herbst schon losgehen könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist aber größer, dass es zum März nächsten Jahres stattfinden wird oder wir eröffnen können. Ganz lange bin ich hier so vorbeigelaufen und habe immer diesen Bauwagen gesehen und das Außengelände und irgendwie ist der Groschen nicht gefallen. Ich dachte immer, ach schön, Bauwagen, ja, passiert eigentlich nichts mit, komisch. Und die Katrin hat mich damals auf die Idee gebracht, Schäfer, ja, warum nicht hier? Und dann dachte ich, ja, wie konnte ich nur so vernebelt sein? Das ist ja hier meine Heimat und das passt. Und dann habe ich hier gute Christen gefunden, die sich an meine Seite gestellt haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Es hat sich jetzt schon gelohnt. Ja. Vielleicht gibt es die ein oder andere Frage. Ja. Mhm. Also das soll so sich gestalten, dass wir uns hier vor Ort treffen um 8. Der Kindergarten soll von 8 bis 15 Uhr gehen, für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Und wir gehen dann entweder von hier los, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir uns an der Grillhütte in Obertshausen am Kreuzloch treffen und dort dann unsere schöne Zeit verbringen. Und die Kinder, die Mittagstisch haben oder die Mittagsbetreuung in Anspruch nehmen, mit denen gehen wir dann hier hin und werden im Außengelände auf diesen kleinen Kindersitzgarnituren unser Essen einnehmen und noch ein bisschen ruhen, Bücher lesen, entspannen, bis dann die Abholzeit ist. Okay, also vormittags ist hier ja, sind wir weg. Und in dieser Zeit von 1 bis 3 sind wir im Außengelände, im Winter sind wir dann aber auch drinnen und da wird der Jugendraum freigeräumt dafür. Ja. Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, der Jugendraum ist freigeräumt, das ist der ist dann
natürlich. Nein, der bleibt Jugendraum, also wir werden da uns eine kleine Nische machen. Die Kinder, also man darf sich das nicht vorstellen, dass wir oft diesen Raum benutzen werden. Wir sind fast immer draußen. Aber in der Zeit von Januar, Februar ungefähr, da wollen wir zum Mittagessen rein und dafür reicht der Raum. Da muss man nichts umbauen, es soll alles sich gut einfügen in das Gemeindeleben. Wir können auch im Living Room mal vielleicht einen Tag in der Woche sein, da werden wir noch miteinander sprechen, wie wir diese Zeit lösen. Ja. 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 Also dadurch, dass wir einen biologisch-vegetarischen Mittagstisch anbieten und kein Fleisch, kein Ei, keine Milch dabei sind, sind die Bestimmungen sehr klein. Und das ist so unsere Nische, die zufällig entstanden ist, und weil wir uns das auch so gewünscht hatten. Und in der Art werden wir dann, wird hier das Essen angeliefert und wird kein Problem sein. 20 Kinder sind erlaubt für eine Natur- und Waldkindergartengruppe.
Vielleicht, weil gerade eben nochmal das Thema Jugendraum auftauchte, das Konzept ist so ein bisschen noch im Fluss. Unser aktueller Stand war eine Nische im Foyer zum Essen. Aber wie gesagt, da arbeiten wir noch ein bisschen dran. Aber die Idee war es mehr, dass im Foyer draußen eine Essmöglichkeit gegeben wird.
Gibt es noch Fragen? Ja? Der Träger ist meine kleine Unternehmensgesellschaft, das ist eine GUG, das ist so die kleine Schwester von der GGMBH und die heißt Sensibility Academy. Die habe ich gegründet vor 2 Jahren, weil ich ja auch irgendwann nochmal eine Schule gründen will und da hat sich das jetzt gut gefügt, dass dafür, dass damit hinein kombiniert werden kann. Noch Fragen? Also die Kosten sind so, dass ja seit August letzten Jahres die Elterngelder völlig übernommen werden für 6 Stunden. Also es kostet nichts, es kostet einen kleinen Förderkreisbeitrag, fertig 10 Euro, 20 Euro in der Preisklasse.
Was kostet das der Gemeinde?
Oh, was das die Gemeinde kostet, wolltest du das wissen? Wollte sie nicht wissen. Ach so, du meinst, unsere Gemeinde kostet das, naja, es gibt ein kleines Geld, aber auch wirklich sehr niedrig gehalten von 20 Euro für das Reinigen der Räume, wobei wir auch selber darauf achten wollen, dass wir hier nicht so viel Schmutz hinterlassen und das ist es auch.
Also genau, das zahlt nicht die Gemeinde, sondern es wird an die Gemeinde gezahlt.
Ja, genau.
Was die Vorstellung von der Gemeinde
jetzt,
warum wir
keinen
Kindergarten
bei uns anschauen,
was
die
Knopfdiskussion ist. Ja, also das war ein längerer Prozess. Das war sozusagen meine erste Sitzung, in der ich im Kirchenvorstand schon teilgenommen habe vor einem Jahr. Da hatten wir so ein bisschen über die Kinderarbeit gesprochen gehabt und haben uns überlegt, ja, wie könnten wir denn wieder einen vermehrten Zugang zu Kindern und auch zu jungen Familien bekommen. Und just in dieser Sitzung stellte uns die Ascher das Projekt Waldkindergarten vor. wir haben so ein bisschen gedacht, ja, das ist ja jetzt ein Punkt, wo wir Kontakt aufnehmen können zu jungen Familien, wo wir Kinder einladen können. Es ist geplant, dass auch Taufgottesdienste und sowas mal mitgestaltet werden vom Waldkindergarten. Und wir sehen darin einfach auch eine große missionarische Gelegenheit, um den Kontakt herzustellen mit Menschen, die wir vielleicht sonst nicht so in unsere Gemeinde bekommen würden.
Also es sind ja keine Kleinkinder, die in den Kindergarten gehen, sondern diese Kinder von 3 bis 6. Und ich finde das sehr wünschenswert, was du sagst, aber das haben wir noch nicht in unserem Konzept mit drin.
Und ich denke, man muss dann einfach mal schauen, wie es sich entwickelt, ob da dann eine Nachfrage bestehen würde einfach dafür. Gut.
Da könnten wir beide antworten mit Ja. Also wir haben im Kirchenvorstand auch wirklich um schöne Formulierungen gerungen, weil der Schöpfungsgedanke ist ja der Kernpunkt, die Wahrung der Schöpfung und dieses Lobpreis der Schöpfung. Und Kinder erleben an für sich, wenn sie in der Natur sind, ohnehin dieses wunderbare Staunen, aber das zu verknüpfen mit allen Festen, die wir haben und mit schönen Ritualen und auch das Eingebundensein in der Gemeinde hier, da freue ich mich schon drauf.
Also wir haben im Prozess dieses Jahres ein Konzept überarbeitet, wo sehr eindeutig auch zur Geltung kommt, dass Evangelium damit verkündigt werden soll. Was ich sehr schön fand, als wir das erste Mal bei der Stadt zu einem Gespräch gewesen sind und wir das so angesprochen haben, dann gesagt haben, ja, wir wären aber nicht der Träger als evangelische Kirchengemeinde, kam von Seiten der Stadt, vom ersten Stadtrat, gleich die Anfrage, aber es wird doch auch gebetet und was Christliches mit den Kindern gemacht, was wir natürlich sofort bejaht haben und wo ich das Gefühl hatte, dass ihnen das auch gefreut hat.
Katrin. Ja, genau. Also ich wollte das zu den christlichen Werten fragen und du hattest es ja auch angesprochen, dass ich damals so einen Gedanken reingegeben habe. Ja, und ich finde es fantastisch, dass da ein Kindergarten entsteht, der angedockt ist an die Gemeinde mit diesen christlichen Werten und mit dem christlichen Gedankengut und dass da wirklich eine Möglichkeit besteht und das, ja, das nehme ich für mich auch als Gebetsanliegen so mit. Dass eine Möglichkeit entsteht, früher in Kontakt mit Familien zu kommen und weiter unten anzufangen, Gemeinde zu bauen. Das finde ich eine Riesenchance dabei. Und ja, würde ich mir wünschen, dass das auf fruchtbaren Boden fällt.
Danke. Gibt es noch Fragen?
Es gibt ja sicherlich Erzieherinnen und Erzieher, außer dir wahrscheinlich, die da mitarbeiten. Gibt es da schon wen, den wir im Auge haben? Oder anders gefragt, ist sichergestellt, dass die auch die Werte dann weitertragen, die wir an den, oder die Erwartung, die wir an den Kindergarten haben?
Also es gibt ganz konkret eine, die sitzt auch hier, die Sonja, die ist in unserer Gemeinde und sie sind natürlich eingeladen, dass Erzieherinnen aus der Gemeinde hier die haben Vorrang. Oh, das ist ganz klar. Offen soll es sein, aber es soll auf jeden Fall ein christlicher Hintergrund bei jedem Mitarbeiter dabei sein, sonst würde es nicht gehen. Ja.
Wie viele Kindergarten oder Gruppen sind denn generell geplant?
Wie viel was?
Wie viele Gruppen sind denn geplant?
Ah, ist ja ein Visionär unter uns. Also erstmal nur eine. Der ist von Montag bis Freitag und ich hoffe, dass dann die Eltern und die Kinder sich hier dann auch Sonntag einfinden. Und wir natürlich in dem Gemeindeleben, sei es beim Weihnachtsmarkt oder bei den Taufgottesdiensten oder auch mal so einfach gerne auch mitwirken. Und auch die Gedanken, die wir in den Freizeiten haben, wie jetzt mit diesem fünffältigen Dienst und solche Dinge, dass die mit einfließen in unser Team. Wir wollen auch ein, zwei Mal im Monat, dass der Michael kommt oder die Cornelia und mit den Kindern eine Kleinigkeit arbeitet. Und die Lieder wollen wir gemeinsam singen, die wir auch im Gottesdienst oder im Kindergottesdienst singen, sodass es da eine enge Verbindung gibt. Ja.
Ich würde das gerne noch unterstützen, was die Katrin gesagt hat, dass das ein echter Segen und eine riesige Chance ist. Ich habe, bevor ich hierher kam, in der Gemeinde gearbeitet, die einen Kindergarten hatte, und es war unheimlich viel Aufwand, diesen Kindergarten zu betreiben, sowohl finanziell als auch verwaltungstechnisch. Und wir kriegen es jetzt sozusagen geschenkt, denn all das nimmt uns eure Stiftung oder was immer das ist ja auch ab. Und wir haben eben die Chance, mit diesen kleinen Kindern hier zu starten. Und ich finde es ganz tolle Sache, dass wir auch gerade auch die, es geht ja hauptsächlich um das Gelände rechts vom Gemeindehaus, was bisher außer vom Weihnachtsmarkt eigentlich gar nicht genutzt wird. Und ja, es freut mich einfach, dass das auch mit Leben gefüllt wird.
Also dazu, ich komme auch aus einer Gemeinde früher mit einem Kindergarten und hatte damals auch sehr viel Verwaltungsarbeit mit, aber einfach der Schatz dabei ist, wenn man Kinder im Gottesdienst einplant, bekommt man auch die Eltern und dann hören die Eltern Evangelium im Gottesdienst. Und deswegen denke ich, ist das, weil ich möchte euch einfach anbefehlen, dass ihr auch für betet. Ich glaube, das ist eine große Möglichkeit.
Ja, ich wollte noch mal was zur Verbindung zwischen dem Kindergarten und der Kirche sagen. Ich habe mich jetzt ja auch vor kurzem bereit erklärt, bei der Kinderkirche mitzumachen. Also das heißt, die Verbindung wäre, wenn ich dann im Kindergarten als Erzieherin hier anfange, sowieso gegeben.
Gibt's noch Fragen an Ascha oder an mich? Dann meldet euch einfach, E-Mail, Telefon. Ich meine Wohnsituation in Lämmerspiel, bin ich manchmal nicht so schnell am Telefon. Dann sprecht bitte aufs Band, aber ich rufe euch versprochen sofort zurück, sobald ich es abgehört habe.
Noch einen kleinen Hinweis. Ja, ich würde mir wünschen, dass ihr gemeinsam betet, salopp gesagt, dass die Stadt in die Puschen kommt, aber vielleicht auch einfach wie heute im Gottesdienst an die Weisheit der Politiker und der politischen Gremien und der Verwaltung, dass sie wirklich das an oberste Stelle stellen. Amen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Studienzeit für die meisten sagt das schon was, aber für die, die sich nichts darunter vorstellen können, möchte ich kurz erläutern, was ist eine Studienzeit beziehungsweise wozu ist sie gut und wer darf sie überhaupt beantragen. Ich habe euch da eigentlich auch Folien mitgebracht oder geschickt gestern, hast du nicht mehr? Okay, dann muss ich es euch einfach vorlesen. Und zwar gibt es ein Personalförderungsgesetz und eine Personalförderungsverordnung in der EKHN, unserer Landeskirche, und da heißt es: Ziele und Inhalte der Studienzeit. Eine Studienzeit dient dazu, die bisherige Praxis zu reflektieren, eigenes Wissen zu vertiefen und Anregungen für die künftige Arbeit zu gewinnen. Damit bietet sie eine schöpferische Pause. Und wer darf eine Studienzeit beantragen? Eine Studienzeit kann gewährt werden, wenn, sind drei Punkte, erstens, seit Beginn des Dienstes in der EKHN oder seit der letzten Studienzeit mindestens 10 Jahre vergangen sind. Das ist bei mir der Fall. Ich bin seit 11 Jahren im Pfarrdienst. Dann der zweite Punkt, seit der Übernahme des letzten Dienstauftrages mindestens 2 Jahre vergangen sind. Das ist bei mir auch der Fall. Ich bin jetzt, glaube ich, in diesem Jahr seit 6 Jahren hier in Obertshausen. Und der dritte Punkt, wenn bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze noch mehr als 2 Jahre vergehen. Ist bei mir auch der Fall. Ja, vielleicht können sich einige von euch noch erinnern, als ich herkam, ungefähr 1,5 Jahre später, hat auch mein damaliger Kollege, der Pfarrer Ralf Richter, diese Studienzeit genommen. Die geht immer über 3 Monate. Man kann das auch splitten in 2x6 Wochen. Genau, und jetzt habe ich das vor im Sommer. Ich habe das extra auf den Sommer gelegt, einmal aufgrund unserer Kinder, weil dann eben auch Sommerferien sind und wir auch als Familie was davon haben. Und zum anderen Ja, weil ich hoffe, dass dann vielleicht die Belastung noch ein bisschen weniger für meinen Kollegen ist, weil durch die Sommerzeit dann eben bestimmte Dinge ja auch wegfallen, wie Religionsunterricht oder Konfirmandenunterricht oder auch KV-Sitzungen. Also ich möchte vom 1. Juni, nicht ich möchte, ich werde vom 1. Juni bis zum 31. August dieses Jahr diese Studienzeit nehmen. Die ist beantragt und gewährt und auch der Kirchenvorstand hat zugestimmt. Und das Thema, was ich mir ausgesucht habe, ist eigentlich ein schwieriges Thema, aber es interessiert mich, es beschäftigt mich. Und viele von euch wissen ja auch, dass ich in den letzten 2 Jahren eine Zusatzausbildung gemacht habe, beziehungsweise eine Weiterbildung zur christlich orientierten Traumaberaterin. Das heißt, ich habe mich mit Menschen beschäftigt, die Traumata erlebt haben und wo man auch die Diagnose stellt, dass sie traumatisiert sind. Das ist nicht bei allen Menschen so, die traumatische Erfahrungen haben. Da gibt es Unterschiede und das war total spannend, die Ausbildung. Aber ich habe gemerkt, das so nebenbei zu machen, war echt eine Belastung. Das war schon viel abverlangt von mir. Aber es beschäftigt mich weiter und ich habe für die Studienzeit auch eine Mentorin und das ist eine der Ausbilderinnen von dem ICTB, dem Institut für christliche Traumaberatung in Kleinried, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe. Das ist die Margarete Seeler. Man muss für diese Studienzeit immer einen Mentor haben, mit dem man sich vorher trifft, mittendrin und hinterher oder auch telefoniert oder zumindest im Kontakt ist. Zum Thema komme ich gleich noch. Ich möchte nur noch sagen, in der Zeit wird eben Michael mich vertreten, aber nicht nur er, sondern es soll ja keine Zusatzbelastung für ihn werden. Also was so Beerdigungen und überhaupt meinen Seelsorgebezirk betrifft, ist das nur auf die Schultern von Kollegen im Dekanat verteilt. Also da ist Michael außen vor und dient letzten Endes nur in Anführungsstrichen als Backup, damit es, wie gesagt, für ihn nicht zu anstrengend wird. Genau, und dann bin ich auch sehr dankbar. Eigentlich wollte ich das schon im letzten Jahr machen, aber da ging es nicht, weil es 3 andere Pfarrer im Dekanat gab, die das auch machen wollten. Und dann ist das schwierig, weil man selber dann auch als Vertretung natürlich einspringt. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass es jetzt dieses Jahr möglich ist. Nochmal zu meinem Thema. Eigentlich sind es 3 Stränge, die mich beschäftigen, aber es ist ein Bereich in dieser Traumaberatung, Traumabegleitung, den ich mir vorgenommen habe. Und zwar werden wir als Familie diese Zeit in der Heimat meines Mannes verbringen, im Ostkongo beziehungsweise in Ruanda, also an der Grenze zum Kongo. Und ich möchte dort herausfinden, durch Gespräche mit christlichen Kirchen und Hilfsorganisationen vor Ort, was dort für traumatisierte Menschen gemacht wird. Wer sich in der Geschichte ein bisschen auskennt, weiß, dass 1994 dort ein schwerer Bürgerkrieg stattgefunden hat mit sehr, sehr vielen Toten, sodass man auch von einem Genozid spricht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dort traumatisierte Menschen leben. Und mich interessiert, wie gehen die Kirchen vor Ort damit um? Was für Projekte bieten die an? Wie wird diagnostiziert? Wird es überhaupt gemacht? Welche Schritte gibt es in der Begleitung und Beratung? Sind die ähnlich wie das, was ich gelernt habe? Oder sind sie eben ganz anders? Ja, und ich würde natürlich mir wünschen und hoffen, dass ich da mit vielen Organisationen ins Gespräch komme und vielleicht mit 2, maximal 3 traumatisierten Menschen auch Interviews führen kann. Da das aber alles ein bisschen vage ist, also ich weiß es ja nicht, ob das klappt, ich weiß nicht, ob die Menschen bereit sind, mit mir zu sprechen, habe ich eben auch noch 2 andere Themenbereiche. Der 2. Themenbereich, mit dem ich mich beschäftigen kann, und auch möchte, ist Gottes Gegenwart im Trauma. Das beschäftigt mich seit der Ausbildung und da habe ich auch schon viel dazu geschrieben. Wer weiß, was am Ende dabei herauskommt. Und zwar habe ich mich da mit biblischen Büchern beschäftigt, also wo traumatisierte Menschen oder Menschen mit traumatischen Erfahrungen in der Bibel vorkommen und was diese traumatischen Erfahrungen mit ihrem Glauben machen. Ich habe mich damals schon mit Hiob beschäftigt und habe dazu auch schon mal einen Vortrag gehalten im Frauenkreis. Ich habe mich mit Jona beschäftigt und würde gerne noch Elia zum Beispiel anschauen oder auch, es gibt eigentlich ganz viele Personen in der Bibel, auch das Volk Israel als Ganzes ist ein Volk, das traumatische Erfahrungen gemacht hat und das wiederum finde ich total spannend im Vergleich mit dem deutschen Volk. Auch wir, jedes Volk, was einen Krieg erlebt hat, kann man sagen, hat traumatische Erfahrungen erlebt und da gehören wir Deutschen dazu, genauso wie das kongolesische oder auch ruandesische Volk. Also das ist für mich persönlich ein spannendes Thema und da kann ich einfach für mich selber dran arbeiten. Da bin ich nicht unbedingt auf andere Menschen angewiesen. Und der letzte Punkt ist, und das betrifft uns als Gemeinde, das ist der Umgang mit traumatisierten Menschen im Gemeindealltag. Es ist so, dass wenn man traumatische Erfahrungen gemacht hat, die natürlich einen verändern und manchmal verändern ihn sie einen so weit, dass die Psyche verändert wird, also dass man wirklich Krankheitsbilder aufweist. Und das ist auf den ersten Blick nicht immer erkennbar. Und manchmal wissen die Leute selber nicht davon. Aber das ist der Grund dafür, dass es manchmal zu Konflikten kommt, wo keiner weiß, wo kommt das her? Warum ist das jetzt passiert? Warum wurde da überreagiert? Und das Schlimme ist, dass man es immer persönlich nimmt, obwohl es vielleicht gar nicht mit der eigenen Person zu tun hat. Und ich glaube, wenn wir da mehr Wissen hätten über diese ganze Traumageschichte, dann würden wir vielleicht manchmal ein bisschen gesünder miteinander umgehen und nicht alles persönlich nehmen und dann es noch schlimmer machen, sowohl für die Traumatisierten, also die betroffenen Menschen, als auch für die, die mit denen in Berührung kommen. Aber ich glaube, das ist eher so Zukunftsmusik, das werde ich nicht schaffen in der Studienzeit. Ich will mir auch nicht zu viel vornehmen. Also das erste Thema, das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert und worauf mein Hauptaugenmerk liegt. Genau. Hat jemand dazu eine Frage? Birgit. Dankeschön.
Zweitens, du hast gesagt, es ist zweigeteilt. Heißt das, dass sich das dann im nächsten Jahr dann fortsetzt?
Nee, man kann es splitten. Man kann es in 2x6 Wochen splitten. Ich mache es aber aneinanderhängen, die 3 Monate, eben vom 1. Juni bis zum 31. August. Und wie gesagt, wir werden auch unsere Kinder mitnehmen, mein Mann und ich. War ganz glücklich, dass die Schulbefreiung ohne Probleme geklappt hat. Und wir sind auch alle schon ein bisschen aufgeregt, denn es ist ja gar nicht mehr so lange hin, bis wir fliegen. Danke fürs Zuhören.
Ich brauche jetzt eure Mithilfe bei einer ganz kleinen Einladung. Und zwar eine sportliche Einladung. Einleitung. Und aus dem Fußball. Nach dem Spiel ist? Perfekt. Nach der Sanierung ist? Perfekt. Also wir sind jetzt mitten im Thema. Ich guck mal, ob das... Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Aha. Okay. Brauche ich dazu was sagen? Wasser in Hülle und Fülle. Wir sehen da einmal im Flur das Foyer, den Flur oben im ersten Stock, den Eingangbereich. Man kann also sehr gut die Wasserspiegelung da sehen. Wir können dann auch einen Blick in das Wohnzimmer werfen. Der helle Fleck oben an der Decke, das ist das Wasser, was da eindringt und was von oben kommt. Das ist mal ein Blick aus dem Keller. Man kann auf dem zweiten Bild jetzt hier nicht so gut erkennen, das war so ein richtiger, wie so ein Wasservorhang, so ein Wasserfall, der da runterkam im Treppenhaus. Und dann auch das Arbeitszimmer, was also vom Schadensort eigentlich sehr weit entfernt war, hat sich dann eher wie so ein kleines Waschbecken angefühlt. Das sind jetzt Bilder, nachdem wir jetzt direkt rausgekommen sind. Also wir haben da im ersten Bild ein kleines Loch in die Wand vom Schlafzimmer gemacht, um in den Gaumenbereich zu gucken, was hinter der Wand ist. Und das ist ein Foto von hinter der Wand. Also dass auch da Wasser zwischen der Trembelwand und den Dachziegeln doch sehr stark war und die da liegende Dämmung und der noch vergrabene Bauschutt doch sehr nass war. Das dritte Foto ist aus dem Kellerbereich. Da haben wir also ein Stück Isolierung von den Rohren entfernt. Da kann man dann gut erkennen, dass die Rohre nicht nur innen wasserführend sind, sondern auch außen wasserführend waren. Das letzte Bild ist, so sieht dann, ich glaube, der Flur aus, nachdem wir den PVC entfernt haben. Und da kann man also sehr gut die Schimmelbildung unter dem PVC erkennen. Ja, okay, da ist jetzt doch zwischendrin einiges passiert. Das erste Foto, so sieht jetzt Michaels Küche aus. Also Estrich entfernt, der Putz ist dann von den Wänden abgeschlagen, weil der da schimmelig ist. Das Bild unten drunter ist jetzt sein Wohnzimmer, im Moment sehr einladend. Also irgendjemand hat mich mal letzte Woche gefragt, kann der Michael denn schon nach Ostern einziehen? Die Frage ist eigentlich eher, in welchem Jahr? Wir haben jetzt, wenn man das jetzt alles rausgerissen hat, wir mussten natürlich alle, die Wände, die Tapeten sind raus, die Bodenbeläge sind raus, alle Estriche sind raus, weil unter dem Estrich ja eine Perlite-Schüttung war, also so eine aufgeblähte Vulkangesteinsschüttung, die sehr viele Vorteile hat, dass sie trittschalldämmend ist, dass sie gut stabil ist und sich nicht eindrückt, aber hat auch einen besonderen Vorteil, wenn Wasser drin ist, speichert die das Wasser sehr gut. Also das ist nicht trocknungsfähig, die musste ausgebaut werden. Ja. Man kann da auf dem oberen rechten Bild gut auch erkennen, eine vorhandene, ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich das hin, hier die Kupferleitung, hier ist die alte Zinkleitung und hier haben wir jetzt einen Anschluss und dann kann man sehr gut auch schon den Rost und die sich entstehenden Wassertropfen erkennen da drauf. Wir haben jetzt hier einfach mal ein Bild von so einem wasserführenden Wasserleitung, die halt damals, das Haus steht jetzt schon fast 60 Jahre. Ja. Also wir haben, also da treten dann halt verzinkte Wasserrohre auf, die einfach dann schon von innen fast durchgerostet sind, dass wir so eine rostige Blasenbildung halt einfach sehen können. Ja. Was haben wir noch? Ja, hier können wir diese Rohrführung so sehen. Das ist im Gäste-WC einfach mal eine provisorische Wasserrohrleitung gewesen. Das kann man natürlich jetzt nicht so lassen. Die ist einfach durchgebohrt in den Keller und dann unten angebohrt, weil all die wasserführende Leitung hier oben schon undicht war. Wir können auf den letzten Bildern jetzt hier sehr gut erkennen, die Heizungsrohrverlegung, die zutage kam, wenn man den Estrich jetzt rausmacht. Da wurde nämlich auf der Rohdecke praktisch die dicken Wasserrohre verlegt. Die waren damals halt, ich weiß auch nicht warum, vielleicht hat man auch gespart, wurde keine Filzumwicklung drum gemacht, sondern der Zementestrich direkt an die Eisenrohre angelegt. Das bedeutet natürlich, dass wir da eine saure Verbindung haben und also diese Eisenrohre doch sehr stark angerostet sind. Also ich persönlich habe jetzt nicht die Freiheit zu sagen, da gießen wir jetzt einfach den Estrich wieder dran, machen die Augen zu, legen den Belag drauf und warten nochmal 2 Jahre, bis die dann auch durchgerostet sind und reißen dann den Estrich wieder raus. Ja? Das ist jetzt einfach im Flur im ersten Stock. Dahin ist sein Schlafzimmer, hier geht es dann zum Bad rein. Wenn wir jetzt uns diese Decke angucken, sieht die Decke so aus. Also die ist jetzt einfach von oben her noch, ist das Wasser eingetreten und hat sich da Schimmel auch gebildet noch. Das muss noch entfernt werden. Wir können hier noch sehen die Baddecke, wie sie jetzt ausgebaut wurde. Und wir sehen jetzt hier einfach einen Blick vom Schlafzimmer, wenn der Michael normalerweise in seinem Bett liegt und dann an seinen Kleiderschrank guckt, der da früher stand. Ist also diese Trembelwand und die Decke da ausgebaut. Auch hier jetzt ein Teil von dieser Strohdecke, die verputzt wurde, weil unter diesem Bereich, also hier oben drüber, ist der Wasserschaden entstanden. Und hier können wir noch gut sehen, da sieht dann diese Holzverschalung auch so verschimmelt aus. Die muss also auch noch ausgebaut werden. Sehen wir noch was? Ja, also das steht jetzt auf dem Kopf, das müsst ihr euch gerade umgedreht vorstellen, das ist das eine Kinderzimmer, auch da sind die Gauben, haben wir ausgebaut, um einfach hinten in diesem Bereich stand auch das Wasser auf der Rohdecke drauf, um da diese feuchte Dämmung auszubauen und auch zu trocknen. Das ist ein Blick in dem Kinderzimmer, was hier zum Gemeindehaus rausguckt. Also auch da die Decken und die Trembelwand ausgebaut, weil hinten dran auch alles feucht war und dann auch eine Schimmelbildung dann da sein konnte und halt einfach auch, man kann hier gut erkennen, sind wir noch eins weiter. Das ist so aufgebaut, dass wir hier also Holzbalken haben, die auch hier unten am Boden entlang gehen und hier enden. Und dadurch, dass das Wasser ja auf der Rotdecke stand, sind diese konstruktiven Holzbalken halt alle feucht gewesen. Also die müssen halt wenigstens freigelegt werden, dass wir sie trocknen können. Das haben wir jetzt eine ganze Zeit lang gemacht, damit die nicht einfach verstocken und verschimmeln und irgendwo in 5 Jahren der ganze Dachstuhl halt einfällt, weil halt einfach das Holz nichts mehr trägt, sondern halt morsch ist, ja. Wenn man das, also hier haben wir mal ein Foto gemacht in den Bereich, wo also dieser Wasserschaden stattfand. Das ist unterm Dach das Bad im Trempelbereich, also hinter diesen Fliesen zur Wand raus. Ich bin ja. Da können wir sehen, dass also hier die Wasserrohre liegen und das ja, was jetzt also schwarz jetzt verkleidet ist, das war halt damals noch nicht gedämmt. Jetzt haben wir es gedämmt. Da ist also der Wasserschaden entstanden, dass also das Kupferrohr aufgeplatzt ist und wir mussten dann so circa 2 Meter Kupferrohr, die im Trempelbereich verlegt wurden, austauschen, weil das schon an Dimension sehr stark zugenommen hatte. Also da stand das Wasser drin, hat sich da ist gefroren und hat dann das Kupferrohr ausgedehnt und dann auch da zum Platzen gebracht. Wir können jetzt, ja?
Ich muss noch sagen, warum machen wir die Rohre dann jetzt nicht wieder in das innere Raum verlegt, sondern dort wieder tendenziell wiederfinden auf Kostenstelle?
Da müssten wir den Gerhard Koch fragen, warum er das damals so gemacht hat. Nein, jetzt gibt es, also man kann das natürlich reinlegen, aber ich erkläre jetzt gleich, was wir machen oder was gemacht haben. Ja, also wir haben die gedämmt und wir können jetzt hier auch sehen, dass also hier ist dieses Rohr gedämmt und aus diesem Rohr kommt jetzt ein Kabel raus. Das ist eine Rohrbegleitheizung, die ist da einfach beigelegt jetzt. Das hatte ich vor 2 Jahren, als beim Hartmut das ja auch schon mal fast an derselben Stelle wir einen Wasserschaden hatten, auch vorgeschlagen. Naja, die Versicherung wollte es nicht bezahlen, weil es ja unsere Eigenleistung ist. Und wir waren auch noch beschäftigt mit dem Gemeindehaus. Also das ist einfach liegen geblieben dann. Ja. Also wir haben das jetzt hier gemacht, das ist unsere, das auch das, was wir bezahlen müssen. Das passiert jetzt nicht mehr, wir haben eine neue Dämmung drauf gemacht. Wir haben auch oben im Bad einen Heizkörper eingebaut, da war vorher nur ein elektrischer Heizkörper, der natürlich auch ausgesteckt werden konnte. Jetzt ist er verbunden und auch mit einem Behördenventil versehen, dass er also nicht unter 8 Grad einfach ist, von daher, dass es einfach dann warm ist. Wir haben hier ein Bild von unserer alten, von der elektrischen Verteilung im Haus. Wir haben hier jetzt auch Bilder, wie das aussieht, dass wir eine zweiadrige elektrische Verlegung im Haus haben. Und wir stellen uns halt jetzt einfach die Frage, wenn das jetzt alles aufgemacht ist, ist es jetzt der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, wir tun halt jetzt das Elektrische in dreiadrig verlegen und nicht nur eine Sicherung für den Herd, eine für oben und eine für unten einbauen, sondern das, was man jetzt eigentlich macht. Ob man die Heizungsrohre, die man sieht, und die Wasserrohre, die sind jetzt zu 90% freigelegt, ob man die jetzt nicht einfach halt austauscht, das einmal im Hausleben könnte das sein. Ist es sinnvoll, jetzt zu machen, dann haben wir halt wieder für die nächsten 25, 30, 40 Jahre Ruhe, dann wäre es halt in Ordnung. Das wäre aber dann das, was wir bezahlen würden. Also wir holen im Moment Angebote ein, um diese Kosten festzulegen. Ich gehe von Kosten von 40.000 bis 50.000 Euro aus. Wir haben angedacht, dass wir ein zinsloses Darlehen in Darmstadt bei der Kirchenverwaltung beantragen, um diese Arbeiten ausführen zu können, um dann das abzubezahlen, dass wir dann jedes Jahr ca. 4.000, 5.000 Euro dann abbezahlen für die nächsten 10 Jahre und dann wäre es halt erledigt und den Rest zahlt dann die Gebäudeversicherung. Aber das ist jetzt das ist der Stand, in dem wir im Moment sind. Habe ich noch ein paar? Ja, hier kann man nochmal die Heizung, die Rohre sehen, die Heizung unten und auch da bei der Heizung, dass also wir also da Wasseraustritt an den Rohren unten im Keller hatten, weil sie einfach dann im Keller schon das Wasser mit runtergelaufen ist. Ich denke, das ist auch fertig. Jetzt sind wir am Ende. Ja. Also das ist einfach für euch zur Information, wie es da im Moment aussieht. Und wenn er den Michael fragt, wann er wieder einzieht, dass er das so ein bisschen im Hinterkopf habt, wie es da aussieht. Also das ist so im Moment der Stand der Dinge, an dem wir arbeiten. Ja.
Gibt es eine Gegenüberstellung von Renovierung zu Abreißen und
Ja, diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, aber die Gebäudeversicherung zahlt keinen Abriss und zahlt keinen Neuaufbau. Also ich gehe davon aus, dass die Versicherung in der Größenordnung jetzt von 100.000 Euro für das Verputzen, neuen Estrich rein und neuen Dingen ausgehen muss. Das ist ungefähr die Größenordnung und dass wir halt für diese anstehenden zusätzlichen Arbeiten ca. 50.000 Euro in die Waagschale werfen, wenn wir jetzt abreißen und neu bauen, da sprechen wir sicher über eine Größenordnung von 500.000 oder sowas. Also ich persönlich sage es jetzt nicht, dass wir es als Gemeinde sagen, also das ist unsere Vision, da in dieser Art und Weise in Immobilien zu investieren. Also die Frage ist natürlich, die haben wir uns natürlich gestellt. Ja, die zahlt das, was Stand war. Also auch, wir müssen nachweisen, wir haben halt den Vorteil, dass wir alles vorher picobello renoviert hatten. Es war eigentlich nicht vorgesehen, dass wir das jetzt machen. Aber von daher stellt sich nicht die Frage, in welchem Zustand das Pfarrhaus war, sondern es muss wieder zuerst hergestellt werden. Hm. Ja.
Aber die Aussage ist ja schon berechtigt. Ich meine, wir haben ja schon auch noch die Wärmedämmung da von außen und das Dach war ja auch irgendwie noch ein Thema. Also selbst wenn jetzt diese Sachen gemacht werden mit den Rohren und der Elektrik, wo ich denke, also das ist bitter nötig, das würde jeder von uns auch so machen. Also ich glaube, das ist keine Frage, dass das geregelt werden muss, aber als nächstes steht die Wärmedämmung von außen dran und das Dach.
Ja, also wir werden, auf den Bildern war ja gut zu erkennen, dass also die Dachflächen im ersten Stock haben wir ja komplett freigelegt und die werden wir natürlich von innen dämmen, das ist überhaupt keine Frage. Wir werden auch natürlich, soweit es möglich ist, eine geringe Wärmedämmung von innen auf die Außenwände aufbringen. Das diskutieren wir jetzt noch, versuchen eine Kosten-Nutzen-Schätzung herzustellen, legen das auch ins Gewicht, was es wir überhaupt an Geld einsetzen können und ausgeben können. Das Haus selber ist jetzt von der Bausubstanz jetzt nicht so gestrickt, dass ich von außen einfach jetzt 20 cm Styropordämmung drauf machen kann, weil es halt nass in der Erde steht. Wir würden dann Bauschaden physikalischen produzieren, wenn wir einfach von außen Styropor aufbringen würden. Also wir müssten dann den Keller dämmen, wir müssten eine Absperrung zwischen reinbringen, dass einfach keine Kapillare in den Außenwänden hochsteigt. Aber wenn wir dann jetzt, der Dachausbau selber ist schon gedämmt damals, wie der Laubvogel eingezogen ist, das ist schon passiert. Wenn wir jetzt die anderen Dachflächen dämmen und wir können also mit Sicherheit innen was machen, dass es also viel besser dasteht und wenn wir dann das Haus vielleicht, wenn noch was übrig bleibt, das von außen noch mal ein bisschen streichen, dann denke ich, ist es auch wieder okay. Ja.
Kann man in Darmstadt nicht einen Topf für energetische Sanierung anschaffen?
Ja, den hatten wir ja schon angezapft gehabt und wollten damals schon, vor 2,5 Jahren haben wir angefangen, die Heizung, die ihr ja gesehen habt, erneuern. Da waren wir schon sehr weit gediehen, aber dann war der Topf leer und das Projekt ist ausgelaufen und dann sind neu eingestellte Bauingenieure, die extra dafür eingestellt wurden, diese energetische Sanierung überhaupt durchführen zu können, die sind dann entlassen worden und die Frau Henze ist dann auch gegangen und dann hat sich keine mehr die Frage beantworten können, was aus unserem beantragten Heizungsprojekt passiert. Also das ist im Sand verlaufen dann. Also das Projekt energetische Erneuerung ist nicht mehr vorhanden. in EHKN, die Mittel sind ausgegeben. Von daher waren wir die Letzten, die es da getroffen hat. Wir haben leider keine Neuheizung gekriegt dafür. Wir wünschen uns aber natürlich eine jetzt. Also es ist jetzt auch nicht so hoch. Wir haben ja die Kosten, wir haben ja schon vor anderthalb Jahren Angebote eingeholt. Die liegen bei einer neuen Heizung von ca. 10.000 Euro. Wenn wir jetzt noch die Rohre da neu machen, wir könnten alles technisch auf den neuesten Stand bringen, auch isolieren innen drin. Man muss die jetzt nicht so aufwendig außen verlegen. Man kann die dann auch in Estrich reinpacken. Müssen auch keine solchen Rohre sein. Also wir gehen jetzt von solchen Rohren aus. Das steht noch auf meiner Wunschliste. Da arbeiten wir noch dran. Ja. Kann euch aber noch nicht sagen, wie es ausgeht. Also wir bräuchten halt einfach von Darmstadt grünes Licht und bräuchten da dieses Darlehen. Und das wäre dann auch das Gebetsanliegen, ähnlich wie bei der Stadt, dass die dann auch in die Puschen kommen. Und sonst, wir haben euch gesagt, also zu Weihnachten kann der Michael wieder rein, aber das wäre dann auch schon so, dass die in Darmstadt mitmachen. Wenn wir da jetzt 3 Monate warten, bis die sagen, wir dürfen, dann wird es also eng. Mit Weihnachten, ja.
Ich habe dann noch mal eine Frage. Mhm. Ich meine, dieses Ausmaß, das war ja wahrscheinlich den wenigsten so bekannt. Mhm. Man hat einen Wasserschaden gehört. Und du hast vorhin gesagt, wir wollen ein zinsloses Darlehen. Das bedeutet aber, laut Kirche ist das ja so, dann auf 10 Jahre zinslos. Wir müssten aber dann jedes Jahr 5.000 Euro tilgen. Ja. Diese Gelder müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja. Und es ist halt die Frage, inwieweit man es vielleicht doch nochmal mit so einem Spendenaufruf versucht. Ich denke, es ist was anderes, wenn ich sage, für irgendwelche Schönheitsreparaturen suchen wir mal ein bisschen was. Also wenn ich jetzt sage, hier ist absoluter Notstand und ich bin da schon auch konform, dass man sagt, alles an Rohren und dergleichen, was jetzt offensichtlich ist, was kaputt ist, das sollte man jetzt selbstverständlich machen, weil 60er-Jahre-Rohre, die sehen jetzt nicht nur von außen schlecht aus, die sehen auch von innen schlecht aus. Da ist wahrscheinlich kaum noch ein Wasserdurchlauf. Und dass man da vielleicht nochmal sich an die Gemeinde halt auch wendet und fragt, ob das nicht eine Möglichkeit ist oder die Möglichkeit ergibt, anbietet zu sagen, wer da noch helfen kann. Ich denke, das ist jetzt wirklich ein Notfall einfach auch. Mhm. Und die Gemeinde immer weiter zu belasten auf die Zukunft. Ich meine, wir haben ja noch Darlehen von dem Gemeindehaus, das wir tilgen müssen. Ja. Dann müssen wir da tilgen. Das heißt, wir nehmen uns die
Wir nehmen uns irgendwo den Spielraum, das ist klar.
Für die Gemeindearbeit nehmen wir uns da natürlich dann auch weg. Wir können das Geld halt immer nur einmal ausgeben. Und von daher die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, da nochmal eine Möglichkeit zu schaffen und auch aufzurufen, wir brauchen einfach die Hilfe der Gemeinde an der Stelle.
Also du sprichst mir da aus dem Herzen. Also das würde ich zu 100% unterstützen. Ja, also wenn das auch da ein bisschen Konsens ist, würden wir das also gerne nochmal auch so in Angriff nehmen. Ja, also. Noch weitere Fragen, noch weitere Vorschläge. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Es wird ein super neues Pfarrhaus werden, wieder mit ganz tollen inneren Werten, wenn wir fertig sind. Also denkt an das Gemeindehaus, wie es jetzt aussieht und was es vorher war, und denkt auch an die Kirche, wie sie vorher war und wie sie jetzt ist. Also wir werden sicher so weiterarbeiten und euch. Und dann haben wir, hoffe ich, auch wirklich Ruhe und noch viel Zeit, Menschen einzuladen in das Reich Gottes, dass das nicht umsonst ist. Also vielen Dank fürs Zuhören.
Also ich kann nur eins sagen, wenn ich jetzt in der Apostelgeschichte diese Stelle lese, als er, sie und ihr Haus getauft war, klingt das für mich jetzt ganz anders. Gäbe es sonst noch etwas von eurer Seite, was ihr gerne ansprechen würdet? Boris?
Ja, ihr habt Anfang des Jahres eine Predigtreihe zum Thema Mitarbeiterschaft gehalten und ja, auf so habe ich es zumindest verstanden, das Jahr der Mitarbeiter so ein bisschen ausgerufen. Jetzt im letzten Newsletter war ja auch zu lesen, dass ihr betet im KV für die Mitarbeiter. Ich denke, das habt ihr auch schon vorher getan. Und dass die Mitarbeiterordnung überarbeitet wird. Hilft mir doch mal, das einzusortieren. Was gibt es da noch? Was habt ihr geplant? Was heißt Jahr der Mitarbeiter? womit können wir rechnen?
Also wir hatten die Mitarbeiterordnung überarbeitet. Die wird jetzt, gehe ich von aus, in 14 Tagen im Kirchenvorstand beschlossen werden. Und vor allem ist uns aufgefallen, dass das Thema Mitarbeiter wichtig ist. Wir haben es vor allem auf das Gebet jetzt fixiert gehabt.
Also ihr müsst mich vielleicht korrigieren aus dem Kirchenvorstand. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir ein Jahr der Mitarbeiter ausgerufen haben. Aber es stimmt, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Aber wir haben uns gerade vorgenommen, das offen anzugehen und auf Gott zu hören und deshalb dem Gebet erstmal viel Raum zu geben in jeder Sitzung, weil wir uns da auch von Gott leiten lassen wollen. Wie können wir Mitarbeiter ermutigen? Wie können wir die richtigen Mitarbeiter an den richtigen Stellen finden? Ja, wie begleiten und fördern wir unsere Mitarbeiter? Aber wir wollen weniger selber progressiv nach vorne gehen, sondern ja, haben jetzt die letzten 2 oder 3 Sitzungen uns da mehr Zeit genommen, um zu beten und auch auf Gott zu hören. Bis jetzt hat sich noch nichts, kein klarer Weg herauskristallisiert. Also ihr dürft uns auch gerne ansprechen, wenn euch da bestimmte Dinge bewegen, wo ihr sagt, das wünschen wir uns oder das wäre schön, wenn ihr darüber sprecht oder Dinge in die Wege leitet. Aber im Augenblick ist es noch ein relativ offener Prozess, ohne klares Ziel oder ohne klaren Weg, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, seht ihr auch so gut?
Ja, es war noch etwas aufgeführt mit den Handtüchern und dem Lüfter im WC. Da hatten wir heute Morgen ziemlich spontan gesagt, dass wir das erst einmal verschieben, weil das sind neue Informationen, die wir gerne auch mit einarbeiten möchten.
Mich hat ja einfach nur interessiert, warum jetzt eine neue Mitarbeiterordnung nötig ist. Also was verändert sich da zur alten? Oder?
Also wir haben einfach festgestellt in der Vergangenheit, dass für manche es schwer ist, die Mitarbeiterordnung zu unterschreiben, weil sie sehr stark das Bekenntnis zu Jesus Christus voraussetzt und die Mitarbeit nur als ein Zeichen der Nachfolge oder einen Dienst an Christus oder für die Gemeinde versteht. Das sehen wir natürlich alle auch genauso, das wird auch nicht rausgenommen, aber unser Wunsch war, das auch ein bisschen zu weiten, weil wir gemerkt haben, es gibt ganz viele Menschen, die Kontakt finden zu unserer Gemeinde und die das sehr wohl genießen, hier in der Gemeinschaft zu sein, die in den Glauben hineinfinden und auf diesem Weg schon gerne auch mitarbeiten möchten. Wir glauben, dass Mitarbeit nicht das Endprodukt ist, wenn man eine Bekehrung erlebt hat oder sich für Jesus entschieden hat, sondern dass es auch der Weg hin zu einer Entscheidung sein kann. Und das wollten wir gerne in der Mitarbeiterordnung festhalten, dass wir auch Mitarbeiter willkommen heißen, die auf dem Weg des Glaubens sind, die aber dem christlichen Bekenntnis offen gegenüberstehen und das unterstützen, also dem nicht entgegenwirken, das ist völlig klar. Gerade im Living Room haben wir viele Mitarbeiter, die aus anderen Religionen, anderen Kulturen kommen und die arbeiten da sehr gerne mit, weil das für die auch ein Zeichen des Dankes ist für das, was sie hier von der Kirchengemeinde erleben. Und ich denke, es wäre paradox, wenn wir denen das sozusagen verwehren oder sie nicht auf unsere Mitarbeiterliste nehmen, einfach weil sie eben nicht die Mitarbeiterordnung unterschrieben haben. Es ging auch um so grundlegende Fragen, ab wann ist man Mitarbeiter und ab wann vielleicht auch nicht. Ja, ist gelegentliche Mitarbeit auch Mitarbeit, wo man fragen müsste, willst du die Mitarbeiterordnung unterschreiben? Wir haben uns Gedanken gemacht, wie ist das mit dem Posaunenchor, mit dem Kirchenchor, wenn er denn irgendwann wieder existiert, mit dem Flötenkreis, wie ist das mit Teilnehmern von Kreisen? Also da haben wir uns einfach grundsätzliche Gedanken darüber gemacht, ab wann beginnt Mitarbeiterschaft, was brauchen Mitarbeiter, was können wir leisten und was können wir vielleicht auch nicht leisten. Das sind ganz viele Themen damit verbunden und da sind wir einfach noch im Gespräch. Beantwortet das die Frage? Gut.
Also dann habt ihr euch ja doch schon eine ganze Menge über Mitarbeiterschaft Gedanken gemacht und ist gar nicht so offen mehr, wie ich es jetzt zunächst von dir verstanden habe, weil es gibt ja doch schon ganz viel.
Aber das sind Gespräche, die wir nicht forciert haben, sondern das ist einfach, ja, wir haben einfach die Dinge gesammelt, die uns interessieren.
Aber dann ist
es ist jetzt aber kein vorgegebener Weg, wo wir sagen, die Schritte wollen wir jetzt alle nacheinander gehen. es hat sich eher so ergeben.
Danach habe ich auch nicht gefragt, sondern meine Frage war nur, das einzuordnen. Das hast du ja getan. Ich will auf was anderes hinaus. Wenn es in Bewegung ist und teilweise sind Sachen schon klar jetzt, die hast du formuliert, würde ich doch vorschlagen, wir machen dann eine neue Mitarbeiterordnung, wenn der Weg irgendwie weitergegangen ist. Und weil sonst haben wir vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr oder wann auch immer, wenn es weitere Klarheit gibt, brauchen wir eine neue Mitarbeiterordnung. Und wir sind ständig dabei, neue Mitarbeiterordnungen zu machen, oder?
Also sehe ich nicht so. Für mich wäre das eher die Grundlage für den Weg, den man geht. Also wenn man sich einig ist, so wollen wir Mitarbeiterschaft definieren, dass man dann schaut oder den Weg weitergeht und sich weiter Gedanken macht, was ist jetzt der nächste Schritt. Und ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn man nach 1, 2 oder 10 Jahren merkt, wir sind wieder an einem Punkt, wo wir merken, die Realität entwickelt sich in eine andere Richtung. Das war jetzt mit der letzten Mitarbeiterordnung genauso, dass man das dann wieder anschaut und revidiert oder erneuert und korrigiert. Ich denke, das Leben ist eine Bewegung und nichts Statisches. Also ich persönlich habe damit keine Probleme, das auch irgendwann wieder dann anzuschauen und nochmal zu verändern. Okay, das ist jetzt also meine persönliche Meinung, aber...
Ich muss sagen, damit habe ich ein Problem, weil ich aus meinem eigenen Leben gesehen habe, wie schwer das ist, gute Vorbilder zu haben. Und jeder, der mitarbeitet, ist auch ein Stück weit schon mal ein Vorbild, auf das man drauf guckt. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wo das dann überall da steht, Timotheusbrief oder wo, aber im ganzen Neuen Testament, in den Briefen, heißt es eigentlich, lasst nur Leute mitarbeiten, die sich auch ein Stück weit schon im Glauben bewährt haben.
Ich bin jemand, die über Mitarbeit zum Glauben gekommen ist. Also ich wurde als Jugendliche in der Gemeinde herzlich willkommen geheißen und ich hatte eigentlich keine Ahnung, was Jesus von mir will oder ich kannte ihn nicht. Und ich bin da reingewachsen und ja, wurde einfach so, wie ich war, herzlich willkommen geheißen und ich war dafür sehr dankbar. Und ich finde, das hat was mit Nächstenliebe zu tun. Die Leute offen aufzunehmen und mitleben zu lassen und auch mitarbeiten zu lassen. Ich denke, die Frage an welcher, die müssen nicht verkündigen, aber die können da sein und die können an ganz, ganz vielen Stellen mitarbeiten.
Also wir haben da im KV eine sehr große Unterscheidung getroffen zwischen leitenden Mitarbeitern und Mitarbeitern, die halt mitarbeiten. Also das klassische Beispiel ist halt einfach Kaffeedienst zum Beispiel. Ja. Und dann haben wir gesagt, also wir freuen uns wirklich, wenn Leute bereit sind, auch kleine, mittlere, größere Dienste in der Gemeinde zu übernehmen. Und man muss jetzt nicht ein halb ausgebildeter Theologe sein, um Kaffee kochen zu können und da freundlich jemanden begrüßen zu können und denen weiterzugeben. Und aber natürlich, wenn einer eine Leitung hat in der Kinderkirche, da erwarten wir schon, dass er also sicher und fest im Glauben steht und auch seine anderen Mitarbeiter, die er um sich herum schart, ihnen auch da Anregungen und Hilfestellung geben zu können und ihnen sie auch im Glauben weiterführen zu können. Und ich denke, das ist immer so, wo man gerade hinguckt und was Vorbild ist und was nicht sein soll. Aber uns persönlich war es wichtig, einen guten Einstieg möglich zu machen, auch gerade für Leute, die sagen, also ich interessiere mich für die Gemeinde, lass mich doch da mal reinfühlen und reinspüren, wie sich das anfühlt, nicht nur im Gottesdienst zu sitzen, sondern da mehr an den Pulsschlag zu kommen. Und da möchten wir viele Leute einladen können, positiv.
Ich würde dazu auch gerne noch was sagen. Und zwar möchte ich gerne den beiden Vorrednerinnen beiden recht geben. Elke, wo bist du denn jetzt? Da hinten. Ich sehe das genau wie du und ich denke, wir als Kirchenvorstand auch. Natürlich soll die Mitarbeit eine Vorbildfunktion haben, aber ich denke, man kann auch Vorbild sein, ohne schon ganz fest im Glauben zu stehen oder eine Entscheidung getroffen zu haben. Und wenn man die Mitarbeiterordnung liest, wirst du feststellen, dass es auch darum geht und dass man das dann auch unterschreibt. Und das andere ist, wir wollen sie trotzdem eben so weit formulieren, dass auch Menschen sich grundsätzlich angenommen fühlen. Denn wir sagen ja immer, du bist bei Gott willkommen, so wie du bist. Und wenn wir anfangen, als christliche Kirchengemeinde dann doch immer schon diese Grenze zu setzen und die Tür zuzumachen, weil wir sagen, du bist noch nicht weit genug im Glauben oder du hast dieses oder jenes noch nicht begriffen, dann denken wir, ist das eigentlich nicht im Sinne des Evangeliums. Und was das auch wieder zeigt, ist, dass das Evangelium immer in einer Spannung steht. Und wir werden diese Spannung auch in unserem Leben nicht aufheben, sondern wir werden immer den Mensch in seiner Situation anschauen müssen und versuchen, offen zu sein und gleichzeitig eine eigene Identität zu bewahren. Aber diese Spannung, die wird immer da bleiben. Ich finde es toll, wie interessiert ihr an dem Thema seid. Würde da auch total gerne mehr drüber reden, aber wir haben ja die Mitarbeiterordnung weder verabschiedet, noch haben wir sie heute vorgelegt, dass ihr wüsstet, worüber wir genau sprechen. Deshalb würde ich es gerne verschieben auf eine nächste Gemeindeversammlung, weil ich denke, bis dahin sind wir auch schon einen Weg gegangen und dann könnt ihr die Mitarbeiterordnung auch, habt ihr die dann in den Händen und dann können wir auch wirklich konkret darüber sprechen. Aber ihr dürft uns gerne auf dem Weg dahin ansprechen, also die Leute vom Kirchenvorstand, wenn euch wirklich ganz bestimmte Dinge wichtig sind. Das fände ich schon toll, wenn ihr uns da begleitet und auch mit dafür betet, dass wir zu einem Ergebnis kommen, was unserer Gemeinde gut tut und was dem Willen Gottes entspricht.
Vielleicht noch ein Beispiel, dass Mitarbeit auch einen ganz missionarischen Charakter haben kann. Im Living Room, Mitarbeiter kochen etwas, also erstmal etwas ganz Weltliches, was die machen. Wir haben immer eine Andacht im Living Room. Das bedeutet, die Mitarbeiter, die vielleicht erstmal noch gar nicht so tief in der Beziehung drin sind, kommen mitten in diese Andacht, erleben dort Verkündigung, setzen sich mit dem Wort Gottes auseinander. Und ich habe es ja schon einige Male erlebt, wie das Mitarbeiter im Glauben weitergebracht hat. Deswegen denke ich, ist das ein guter Weg, das auch als missionarische Gelegenheit zu verstehen. Gibt es noch Fragen? Dann würde ich gerne mit einem Gebet und mit einem Segen die Gemeindeversammlung beschließen. Herr Jesus Christus, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch dich. Und wir danken dir, dass wir das erkannt haben, dass du der Weg bist. Und wir möchten dich darum bitten, dass wir offen sind, Menschen einzuladen auf diesem Weg. Wir möchten dich darum bitten, dass du das Herz von Menschen offen machst. Segne unsere Gemeinde, erhalte uns bei deinem Wort. Geh jetzt auch mit uns in diesen Sonntag hinein, begleite uns mit deinem Segen. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Amen.